fand es damals richtig zu sagen, ich möchte ein Zeichen setzen, aber ein ganz persönliches, was nicht irgendwie auf Nachahmung aus war. Ein Zeichen setzen, um zu sagen, ich verstehe, dass sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir tätig sind, verändern. Und das ist das Signal, was ich gebe. Aber das ist nicht am Ende ein Signal gewesen im Sinne eines Fanals, macht mal alle mit, sondern das war meine persönliche Entscheidung.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Wie ist das denn eigentlich, wenn man 40 Jahre lang für ein und dasselbe Unternehmen gearbeitet hat, zuletzt als oberster Chef von mehr als 3000 Mitarbeitern und plötzlich ist alles vorbei? Darüber möchte ich heute mit einem Mann sprechen, der in den letzten Jahren seines Arbeitslebens Intendant des NDR war und der jetzt bei mir hier im Podcaststudio sitzt und weiß in Heute, wir nehmen es auf an einem Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist sein letzter Arbeitstag. Und dann war es das. Und dann geht er in einen Ruhestand, in dem er vorher schon freiwillig auf einen Teil seiner Altersbezüge verzichtet hat. Auch das war mir irgendwann mal aufgefallen und dann wieder entfallen. Darüber wollen wir sprechen, warum er das gemacht hat. Vielleicht sprechen wir auch noch über die Suche nach einem Nachfolger, eigentlich einer Nachfolgerin. Und warum die so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und wir sprechen auf jeden Fall darüber, was er meint, wenn er vom Triumph und Tragik des öffentlichen Rundfunks spricht. Ich freue mich sehr, dass Joachim Knuth wieder da ist, der vor 5 Jahren, als er Intendant des NDR wurde, schon einmal da war. Jetzt schließt sich der Kreis. Und die erste Frage ist vermeintlich eine einfache, aber auch eine ganz schwere. Wie ist das denn jetzt? Also, wenn du weißt, es sind jetzt noch 4 Tage in diesem Arbeitsleben, das 1985 tatsächlich beim NDR begann. Das heißt, du gehörst zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, die sozusagen nur einen Arbeitgeber, wenn wir die Deutsche Journalistenschule mal weglassen, gehabt hat. Wie, was, das kann man ja nicht nachvollziehen. Es kommt auf jeden von uns zu. Wie ist das?
Jetzt, lieber Lars, ist es noch ganz normal, weil es noch ganz normale Arbeitswochen sind. Ich war heute in Kiel, hatte dort Termine und ich glaube, dass dieses sinnliche Gefühl, was bedeutet das eigentlich, dass ich jetzt nach 40,5 Jahren nicht mehr jeden Morgen zum Norddeutschen Rundfunk gehe, dass sich das erst im Verlauf der nächsten Monate einstellt. Jetzt ist es irgendwie auch ein wenig Business as usual. Wir räumen ein Büro leer, ich packe ein paar Bücher ein, ich sortiere alte Akten, ich werfe weg. Und ich bin auf diesen Tag eigentlich ganz gut vorbereitet, weil ich ja vor einem Jahr angeboten habe, ein wenig früher aufzuhören, als mein Vertrag eigentlich ursprünglich gelaufen wäre. Und habe insofern also rein habituell ein Jahr Vorlauf gehabt, um mich darauf einzustellen. Und ganz ehrlich, ich freue mich drauf, weil ich jetzt in etwas gehe, was ich seit 40,5 Jahren nicht kenne. Zeitsouveränität, weniger Terminkorsett und die Freiheit mal sacken zu lassen, wozu ich am Ende eigentlich, wenn ich nicht mehr arbeite, noch Lust habe und wozu nicht. Also würde mal sagen, du siehst mich in heiterer Aufgeräumtheit, aber auch in einer durchaus vorhandenen Spannung, wie ich wohl auf Strecke damit umgehe.
Was kommt da? Warum Sonntag? Warum ist der letzte Arbeitstag ein Sonntag?
31. August.
Ach so.
Und der 1. September ist ein Montag.
Das heißt also, du gehst tatsächlich nochmal ins Büro am 31. August?
Nein, ich gehe nicht mehr ins Büro.
Freitag, also das Entbad
ist Freitag. Freitag ist Schicht im Schacht.
Und ab Montag sitzt dann dein neuer Intendant im Intendantenbüro.
Tritt der neue Intendant an und wird dann diese Funktion ausüben, die ich in den vergangenen knapp 6 Jahren hatte.
Ja. Du hast es gesagt, dein Vertrag wäre eigentlich bis Anfang 2026 gelaufen. Warum hast du gesagt, ich höre früher auf?
Ich habe im vergangenen Sommer, im Sommerurlaub, darüber nachgedacht, welche Entscheidung, auch medienpolitischer Art, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Herbst 2025 auf die gesamte ARD zukommen werden. Und dazu gehören beispielsweise solche Programmfragen wie die, mit welchen digitalen Programmangeboten werdet ihr eigentlich weitermachen. Dieser Medienänderungsstaatsvertrag erwartet von uns ja, dass wir im Bereich einiger Programme, dazu gehört auch in der Verantwortung des Norddeutschen Rundfunks Tagesschau 24, reduzieren. Dazu gehören auch Programme wie ZDF Neo und One und Alpha und Phoenix und Funk und, und. Und der zweite Punkt war der, dass wir ja auch in einer unsicheren Finanzierungssituation sind. Wir haben eine Klage in Karlsruhe laufen, die darauf fußt, dass wir noch nach geltendem Rundfunkfinanzierungsrecht dort vorstellig geworden sind. Und die Frage, wie wir mit unseren Finanzen in den nächsten Jahren umgehen, bedeutet auch für diesen Herbst, schon für die Wirtschaftsplanung 26, eine Weichenstellung. Und mein Kernargument war, ich fände es eigentlich gut, wenn all das, was für die nächsten Jahre von solch großer Bedeutung ist, durch diejenige Person verargumentiert wird, die dann auch die Verantwortung hat und nicht durch jemanden, der am Ende noch eine Fülle von Entscheidungen trifft und Mitte Januar 2026 sagt, das war's, und was er damit jetzt macht, das müsst ihr selbst wissen. Also ich habe gegenüber unseren Aufsichtsgremien auch genau diesen, wie ich fand, Verantwortungsaspekt nach vorne gestellt und habe den eben mit der Erwartung verbunden, wäre schön, wenn ihr dann bis zum Spätsommer 2025 auch eine Nachfolge gewählt habt.
Und wir kommen gleich zu der Frage, ob du bei dieser Nachfolgesuche eigentlich in irgendeiner Form, oder kannst du gleich sagen, hattest du damit irgendwas zu tun? Hat der scheidende Intendant mit seinem Nachfolge irgendetwas zu tun?
Nein, formal hat er damit nichts zu tun. Also formal ist das eine solitäre Aufgabe von Verwaltungsrat und Rundfunkrat. Wir haben ja nach unserem Staatsvertrag ein Zweikammersystem. Verwaltungsrat schlägt vor, Rundfunkrat wählt. Aber ich bin natürlich durch Gremien und auch durch diejenigen Personen, die professionell sich auf die Nachfolgesuche gemacht haben, bin ich schon gelegentlich gefragt worden nach Einschätzung, was ist aus Ihrer Sicht wichtig, was wird wichtiger werden, was wird weniger wichtig. Aber ich bin kein integraler Bestandteil einer Nachfolgesuche, sondern ich bin dann der, der zuschaut und darauf hofft, dass es eine gute Nachfolge gibt.
Und der sich dann gewundert hat, für die, die das nicht wissen. Also erstmal muss man sagen, ich hätte jetzt nach Jobst Ploog, Lutz Marmor und dir viel darauf gewettet, dass es eine Frau wird. Und es gab auch im Vorfeld viele einige Namen, die da kursierten. Da gibt's auch gar nicht so wenig allein im NDR Frauen, denen man das zutrauen könnte. Da würde einem auf Anhieb, glaube ich, 5, 6 einfallen. Dann wurde eine Frau vorgeschlagen, die am Ende aber nicht die Mehrheit gefunden hat. Wie hast du darauf geguckt?
Ich habe auf dieses Verfahren geschaut vor dem Hintergrund dieses Zweikammersystems. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, dass ein Verwaltungsrat vorschlägt, dann ist wichtig, dass für den Rundfunkrat, der dies mit einer Zweidrittelmehrheit dann wählen muss, auch genügend Gelegenheit besteht, diese betreffende Person kennenzulernen. Dadurch haben natürlich Kandidatinnen und Kandidaten, die aus dem Haus kommen und die bekannt sind, weil ja mit ihnen gearbeitet worden ist und gearbeitet wird, immer einen leichten Vorteil. Ich habe in dieser betreffenden Frage, das war die Kollegin Sandra Harzer-Kucks, auf dieses Verfahren geguckt und habe gedacht, wenn man sich anschaut, dass diese Vorlaufzeit, also vor der Sitzung, in der gewählt wurde, relativ kurz ist und sie von außen kommt, dass sie dort sehr intensiv auch ihre Vorstellung über einen norddeutschen Rundfunk, den sie ja nicht kannte, platzieren muss. Und deshalb war diese Rundfunkratssitzung für mich, die ja sehr lange dauerte und in der es um diese Wahl ging, auch aufschlussreich, weil sie sehr intensiv sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten beschäftigt hat. Und am Ende ist es ein demokratisches Verfahren. Und ein Rundfunkrat mit 58 Mitgliedern entscheidet über die Frage, wollen wir dies oder wollen wir dies nicht? Und es ist an einigen wenigen Stimmen gescheitert. Das sind am Ende Prozesse, die, glaube ich, dann in der Öffentlichkeit auch immer gewisse Aufmerksamkeit erzeugen. Aber wenn man sich anschaut, dass es dann ja, wenn man es vom Ende her bedenkt, um eine Verzögerung von 6 Wochen ging, dann zeigt sich, dass dieses System und die Art, wie Nachfolge gewählt wird, schon auch belastbar ist. Also wir hatten 6 Wochen später dann eine neuerliche Wahl und dort haben die Gremien dann mit großer Mehrheit dem neuen Vorschlag des Verwaltungsrats zugestimmt.
Der Eindruck, der bleibt, ist, wer den NDR führen will, muss den NDR gut kennen. Das heißt, eigentlich kann ein Nachfolger für eine Intendanz eigentlich nur aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen. dieses Modell von außen hat offensichtlich nicht funktioniert, weil jeder, der von außen käme, müsste ja sehr viel Zeit haben, um sich entsprechend einzuarbeiten und sich den Gremien vorzustellen. Ist das so?
Also ich glaube, wenn man sich die Geschichte der AD und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anschaut, dass es ja auch immer wieder mal Besetzung gab, die jetzt nicht direkt aus dem eigenen Haus kam. Aber es gab schon in der Vergangenheit immer auch Affinitäten, die lebensgeschichtlich in der Vergangenheit Berührungspunkte zu unserer Arbeit hatten. Und ich würde das so absolut, wie du es gestellt hast, nicht sagen. Ich glaube, dass es durchaus Chancen gibt. Und ich glaube auch, dass man dafür gewisse Zeit und gewisse Überzeugungsarbeit leisten muss. Und am Ende waren es aus meiner Sicht, in unserem Fall, waren es auch Zeitabläufe, die eben durch die kompressive Zusammenführung des Vorschlags und der eine Woche später stattfindenden Wahl vielleicht nicht ausreichend waren, um die betreffende Kandidatin in den Köpfen aller, die im Rundfunkrat wählen, ausreichend zu verankern. Aber wie gesagt, ich stehe, nur ganz wichtig, ich stehe an dieser Stelle gar nicht auf dem Spielfeld, sondern bin Beobachter. Und würde nicht sagen, damit ist für alle Zeit irgendwie bestätigt, von außen kann niemand kommen. Würde ich nicht tun.
Aber du hast deinem Nachfolger schon ein kleines Geschenk hinterlassen. Ich habe nochmal nachgedacht, als ich mich vorhatte aufs Gespräch, irgendwie ist das viel zu wenig beachtet worden, weil das ja ein enormes Entgegenkommen von dir ist. Du hast freiwillig auf 25% deiner Altersvorsorge verzichtet. Und dann kann man sich gar nichts vormachen. Und dann hat der NDR dazu eine Nachricht rausgegeben. Und ich habe den Satz 10-mal gelesen, ich hoffe, ich habe ihn richtig gelesen. Da stand drin, der NDR hat daraufhin seine Rückstellung um 1,6 Millionen Euro reduziert. Mhm. Das heißt, diese 25%, du verzichtest auf 1, theoretisch, hängt immer davon ab, wie alt man wird, verstehe ich schon, aber theoretisch verzichtest du auf 1,6 Millionen Euro.
Also ich bin, wie du wahrscheinlich auch, ich bin kein Experte für Versicherungsmathematik. Ich habe verzichtet und will deshalb auch meine Motive nochmal nennen, weil wir, finde ich, schon auch in den vergangenen Jahren in eine andere Zeit eingetaucht sind. Wir haben, und ich bin lange dabei, du hast es erwähnt, wir haben auch für Kolleginnen und Kollegen, die im außertariflichen Bereich arbeiten, wir haben dort bestimmte Strukturen, die sind gerade im Begriff, sich auch peu à peu zu verändern. Das gilt zumal für Intendantinnen und Intendanten. Und ich fand damals im Kontext, das ist ja geschehen 22, 23. Ich fand es damals richtig zu sagen, ich möchte ein Zeichen setzen, aber ein ganz persönliches, was nicht irgendwie auf Nachahmung aus war, ein Zeichen setzen, um zu sagen, ich verstehe, dass sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir tätig sind, verändern. Und das ist das Signal, was ich gebe. Aber das ist nicht am Ende ein Signal gewesen im Sinne eines Fanals, macht mal alle mit, sondern das war meine persönliche Entscheidung. Die ist gereift auch in Gesprächen übrigens mit meiner Familie und auch mit Freunden, weil das ist immer gut, wenn man auch, sag mal, außerhalb unserer Branche und gelegentlich ja auch unserer Blase mal andere Meinungen und andere Blickwinkel und Betrachtungen erfährt. Und deshalb habe ich das gemacht und bin damit nach wie vor sehr d'accord und sage auch immer noch, ich bin, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, nach wie vor vergleichsweise gut.
Man kann das ja, das ist ja sozusagen, was das nächste kommt, dass man dann ausrechnet, sagt, wenn der NDR sagt, wir machen weniger Rückstellungen, 1,6 Millionen, das ist ein Viertel, und dann nimmt man das mal vier, dann käme man ja auf sozusagen auf das, was der NDR erwartet, was er an Intendanten wie dich, das betrifft ja nicht nur dich, sondern an Intendanten auszahlt. Das heißt, das sind über 6 Millionen Euro, wo man ja auch sagen muss, das ist eine relativ gute Pension.
Ja,
das war dein Ansatz zu sagen, also da kann man auch mal.
Ja. Das, genau. Und das sind Pensionen, die es auch in den nächsten Jahren nicht mehr geben wird.
Okay. Das ist ja die nächste Frage, weil das hast du, glaube ich, auch vor 5 Jahren schon mal gesagt, dass ein Problem des NDR ja nicht die laufenden, die operativen Kosten sind, sondern die Pensionsrückstellung, weil es betrifft ja nicht nur die Intendanz, sondern es betrifft alle, richtig, es betrifft alle Angestellten. Richtig?
Genau, aber das wird sich ja im Laufe der nächsten Jahre rauswachsen. Mhm. Das sind Modelle, die ja im Grunde fußen auf den Überlegungen des Nachkriegsrundfunks der 50er und 60er Jahre. Also dort Menschen zu beschäftigen im Rundfunk, die für damals jetzt nicht überragende Gehälter, aber gut versorgt sind und deshalb keinen Grund haben, ihren Arbeitgeber zu wechseln.
Das gleiche Prinzip wie bei den Beamten, kann man sagen.
Also so eine Art von, von Lebensversorgung. Ja, ein gesamtheitliches Modell. Und wir haben das ja in den vergangenen 20 Jahren mehrfach umgestellt. Das heißt, diese Zeiten sind vorbei. Das wird es nicht mehr geben. Aber weil ich so früh, 85, angefangen habe, gehöre ich noch zu denen, die unter diese alte Altersversorgung fielen.
Wie war die Reaktion darauf bei den Kollegen und Kolleginnen? Du sagst, einerseits wolltest du jetzt niemanden, du kannst es ja auch gar nicht, jeder muss es machen, wie du möchtest, aber das ist ja so ein Moment, wo man eigentlich sagen würde, wow, toll, da macht einer mal das, wovon immer geredet wird. Gab es dann viel Applaus oder gab es auch viele, die gesagt haben, sag mal, was soll das denn?
Das war total gemischt.
Okay.
Also es war so, wie wir es wahrscheinlich auch erwarten. Die einen sagen, es ist ein gutes Signal. Die anderen sagen, es ist immer noch zu viel. Wiederum Dritte sagen, eigentlich muss man ja Verträge von beiden Seiten einhalten. Aber ich habe es nicht gemacht, um irgendwie dafür Applaus zu bekommen. Ich habe es gemacht, weil es mir persönlich an der Stelle wichtig war. Und irgendwie für mich und die Glaubwürdigkeit, die ich an dieser Stelle haben möchte, ein Schritt war, den ich bewusst gewählt habe und den ich auch nicht irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt habe. Ich habe darüber schon nachgedacht. Und zu sagen, das ist ein Zeichen, ich verstehe, dass sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten und in denen wir tätig sind, verändern.
Das ist ein schöner Satz. Du hast es nicht gemacht, um dafür Applaus zu bekommen. Im Vorfeld habe ich mit einigen Leuten gesprochen, die in den vergangenen 5 Jahren eng mit dir zusammengearbeitet haben. Und so sinngemäß fiel der Satz immer wieder. Er hat das nicht gemacht, um Applaus zu bekommen. Er hat das nicht gemacht, weil er zeigen wollte, was er für ein toller Intendant ist, sondern er hat es gemacht, um uns die Arbeit. Also viele haben gesagt, wir waren gar nicht erstaunt, aber wir haben natürlich beobachtet, dass der auch im Vergleich zu anderen Intendanten sich sehr zurückgenommen hat. Das war kein Intendant, der viel in der Öffentlichkeit war. Das war kein Intendant, der viel Jobs Plog, bei dessen Assistent du einmal warst, der dann irgendwie so als König des NDR so ein bisschen anderer Typ. Das war eine bewusste Entscheidung für dich. Ich hatte sogar den Eindruck, dass du als Intendant dich noch stärker, zurückgezogen ist das falsche Wort, was ich meine, aber öffentlich bist du nicht so in Entscheidung getreten wie ein Lutz Marmor oder ein Jobst Ploog, bewusst?
Ja, ich glaube aber, dass die Zeiten sich auch verändern. Also du hast ja, wenn du, und das ist eine Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren auch gemacht habe, wenn du bewirken willst, wenn du beispielsweise auch in der Frage öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die Gesellschafter, die 16 Länder, wenn du dort Fortschritte erzielen willst, dann war meine Erfahrung immer die, dass es eigentlich im persönlichen Gespräch und nicht in Interviews über Medien leichter war, Dinge zu bewirken, Argumente zu transportieren, Ansichten zu verändern oder nochmal zum Nachdenken anzuregen, als wenn man es steil stellt und in die Öffentlichkeit geht. Aber ich habe mich im Rückblick, würde ich sagen, nicht zurückgezogen. Ich habe es nur...
Zurückgezogen, du weißt, was ich meine. Ich meine das mit den Interviews, sehr stark sich in Scheinwerferlicht stellen, sondern da waren dann hat man auf einmal auch ganz viele andere Leute gesehen.
Ja, ich habe es versucht, vernünftig zu dosieren. Und ich finde, am Ende sind wir im NDR in einem so großen Haus mit, wenn man die freien Kolleginnen und Kollegen, die für uns arbeiten, hinzunimmt, sind wir fast 4.500 Menschen. Ich finde, wir sind so vielfältig und wir haben so viele unterschiedliche Begabungen. Da muss nicht immer einer sich für den NDR äußern. Und ja, genau das habe ich versucht, das ist richtig beobachtet. Aber so eine Form von vernünftiger Dosierung, das habe ich eigentlich vorher auch schon gemacht.
Absolut. Worauf bist du am meisten stolz aus diesen 5 Jahren? Ich würde jetzt tippen, oder was ich so gehört habe, ist so, du bist ja ein Intendant, der Journalist ist und immer gibt. Also du bist eben anders als dein direkter Vorgänger. Ich glaube, Jost Ploog war auch kein Journalist, es waren beides Juristen. Du bist Journalist geblieben und man kann jetzt, wir kommen natürlich dann auch zu dem Problem zwischen Verlagen und NDR, aber man kann dem NDR jetzt alles vorwerfen, aber nicht, dass er journalistisch sich verschlechtert hat, sondern eher... Verbessere mich da, dass der NDR journalistisch inhaltlich die Speerspitze der ARD ist heute?
Wir sind zumindest in bestimmten Bereichen extrem stark. Und das sind wir durch die ARD Aktuell-Familie, die in der Federführung des Norddeutschen Rundfunks liegt, also Tagesschau, Tagesthemen, tagesschau.de.
Wo es auch keine Diskussion mehr darüber gibt, die mal woanders hinzuziehen? Die gab's, soll es ja mal gegeben haben, aber ist, das hat sich ein für alle Mal erledigt?
Ja, Standortfragen spielen an der Stelle jetzt keine große Rolle. Wir haben dann, wenn wir auf Hamburg schauen und den Nachrichtenstandort in Lok steht, wir haben große Teile der Versorgung, der Abend- und Nachtversorgung, der Inforadios übernommen. Also, wenn man durch Bayern fährt oder durch Baden-Württemberg,
hört man plötzlich NDR Info.
Man hört dann das Angebot, was aus Hamburg-Lok steht, kommt. Ja, das haben wir bewusst gemacht, weil wir, finde ich, eine große und über die Jahrzehnte entwickelte Expertise haben im Nachrichten- und Informationsjournalismus. Und zwar flächendeckend für Audio und für Video, aber auch für Tagesschau.de und inzwischen für alle anderen Ausspielwege. Dann bin ich sehr zufrieden damit, dass wir, und darüber hatten wir ja vor 5 Jahren geredet, du erinnerst dich, den NDR finanziell solide aufgestellt.
Ich habe da nochmal nachgeguckt. Du hast gesagt, du musst in diesen 5 Jahren, war das damals, habe ich das falsch aufgeschrieben, 300 Millionen Euro sparen?
300 Millionen.
Ist das gelungen?
Ja, das ist gelungen. Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, weil wir an der Stelle jedenfalls in einigen Jahren Beitragsmehreinnahmen hatten, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Mhm. Aber wir haben natürlich am Ende meiner Amtszeit, und das ist ja immer schmerzhaft, also das gilt ja für Verlage und Unternehmen generell, wir haben fast 200 Stellen weniger als im Jahre 2021. Wir haben eine wachsende Zahl von Kooperationen im Programm. Das finden auch nicht alle nur gut. Mhm. Wenn man NDR Info am Samstag hört, kommen weite Teile des Programms von BR24 aus München. Und wir haben, was die Produktionsstandards angeht, Dinge verändert. Wir haben, finde ich, in hohem Maße auch versucht, dass wir im Bereich unserer Verwaltung, also Shared Services, in Kooperation Geld einsparen. Und wir haben einen Teil dessen, was wir erwirtschaftet haben, und das ist ja das Schöne dran, wenn man finanziell sich konsolidiert und irgendwie feststellt, wir sind jedenfalls für dies und fürs nächste Jahr ganz solide unterwegs. Wir haben dann natürlich auch Spielräume genutzt. Und damit bin ich auch sehr zufrieden und stolz darauf. Wir haben die 12 Regionalstudios im Sendegebiet des NDRs nochmal nachdrücklich gestärkt. Das wird in den nächsten Jahren auch so sein. Also wir haben dort mehr Geld und mehr Personal hingebracht. Und das ist eben Berichterstattung, die dann aus Neubrandenburg oder aus Oldenburg oder aus Heide-Holstein oder aus Flensburg kommt und von der ich glaube, dass sie für unser demokratisches Miteinander so wichtig ist. Dass wir also nicht nur die Großstadtbrille aufhaben, sondern immer wieder sagen, die großen gesellschaftlichen Themen werden auch in der Region anders verhandelt als in Hamburg-Ottensen oder in Hamburg-Winterhude.
Der Etat des NDR hat sich in der Zeit wie entwickelt? Weißt du das? Kannst du das sagen?
Ja, wir haben jetzt einen Etat von ungefähr 1,2 Milliarden. Mhm. Und damit machen wir die NDR-Radio- und Fernsehprogramme. Wir sind ein großer Teil der ARD. Wir unterhalten Orchester. Und wir haben 4 Landesfunkhäuser.
Und das waren vor 5 Jahren?
Schätze waren eine gute Milliarde.
Okay.
Eine gute Milliarde. Aber da müssen wir nochmal genau.
Genau, aber wo sind denn die 300 Millionen, die du gespart hast? Weil das wäre sozusagen die 300 Millionen, die gespart waren, vor dem Inflationsausgleich sozusagen.
Genau. Wir haben die durch Stellen, haben wir Fixkosten gesenkt.
Okay.
Das heißt, wir sitzen auf leichterem Gepäck. Ja.
Du hast es gerade gesagt, wollen wir es mal so, weil du es gerade gesagt hast, ihr seid in Neubrandenburg, ihr seid überall, ihr seid auch teilweise dort, wo es keine Berichterstattung mehr gibt. Und da habe ich gesagt, du hast diesen schönen Satz vom Triumph und Tragik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geprägt. Damit meinst du, hoffentlich kriege ich das gut zusammen, dass man einerseits vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer sagt, Leute, haltet die Kosten so gering wie möglich und passt auf, seid effizient. Und andererseits bietet aber alles an, was irgendwie geht. Also für jeden, das ist der Triumph. Und also Triumph ist, dass man das kann, dass man sozusagen Unterhaltung machen kann, dass man Nachrichten machen kann, dass man in jede Ecke sein kann. Das andere ist sozusagen, dass man dafür dann auch immer noch kritisiert wird, weil es ja Geld kostet.
Das Schöne ist ja an der Tätigkeit eines Intendanten, und das gilt ja für ganz viele, die im NDR arbeiten, dass wir so viele unterschiedliche Begabungen haben und so viele unterschiedliche Dinge machen können. Wir machen Informationsjournalismus, darüber haben wir geredet. Wir machen tolle Fernsehspiele, wir machen Tatort, Polizeiruf. Wir haben auch nach wie vor Sportrechte. Wir, der NDR, sind verantwortlich in der AD für die Olympischen Sommerspiele. Und wir haben natürlich daneben auch noch ganz viele tolle Sachen im Kulturbereich. Und das ist etwas, was ich unter dem Begriff großartig und also für die, die bei uns arbeiten und auch für unser Publikum als Triumph bezeichne. Mhm. Und natürlich gibt es an ganz vielen Dingen, die wir auch machen, und das ist dann das tragische Kritik, weil wir ein Vollsortimenter sind. Und immer, wenn wir an irgendeiner Stelle etwas sparen oder kürzen, dann finden ganz viele Menschen das nicht gut. Ich habe in den Anfangsjahren die Erfahrung gemacht, dass wir ein Bücherjournal, was im NDR-Fernsehen lief, dass wir dieses Bücherjournal nicht fortgesetzt haben. Das lief nach meiner Erinnerung 6-mal im Jahr, war in hohem Maße auch kompiliert aus Beiträgen, die schon in anderen Sendungen gelaufen waren. Und trotzdem gab es dort einen riesigen Protest. Und das war ein Angebot, was im NDR-Fernsehen jetzt nicht überreich nachgefragt wurde. Und wir haben dann einen wirklich sehr erfolgreichen Podcast aufgelegt,
Eat, Read, Sleep.
Und der ist, was Reichweite und sag ich mal Interessenskumulierung derer, die es nutzen, und Soziodemografie angeht,
Lichtjahre entfernt von den Büchern.
Lichtjahre entfernt von dem. Aber im Rückblick würde ich sagen, vielleicht hätten wir erst mit dem Neuen beginnen müssen und sagen, das entwickeln wir, und dann daraus ableitend das Alte aufgeben. Mhm. Und wenn man erst das Alte aufgibt und dann sagt, wir machen irgendwann auch was Neues, dann hat man, und das ist das Tragische, dann hat man relativ schnell auch Kritik an der Hacke. Und das haben wir in diesem Prozess mit den 300 Millionen auch lernen müssen. Ich glaube, das ist so ein Erlebnis und irgendwie etwas Gelerntes, was, wenn die Frage heute nochmal käme, glaube ich, bei mir zu einem anderen Verhalten führen würde. Ich würde es beim nächsten Mal umgedreht machen.
Wie große Sorge macht dir, dass, als wir vor 5 Jahren hier waren und uns die Hamburger Presselandschaft, Medienlandschaft angucken, da gab es eine große Redaktion der Bild Hamburg, es gab eine Redaktion der Welt Hamburg, es gab eine Redaktion der Welt am Sonntag. Die Hamburger Morgenpost erschien jeden Tag auf Papier, war auch relativ groß. Also da war richtig was los. Und es gab, wir haben uns da oft getroffen bei der langen Nacht der Medien in Hamburg. Also man hat das Gefühl, Hamburg ist eine große Medienstadt. Und keine 5 Jahre später sitzen wir hier, und wenn man jetzt ehrlich ist und so guckt, wer sind eigentlich die großen Spieler im Bereich Hamburg, dann sind es der NDR und das Hamburger Abendblatt. So. Wie guckst du darauf? Und dann kommen wir dazu, ob das auch was mit dem NDR und dessen journalistischer, sagen wir es mal positiv, Vielfalt und Qualität wahrscheinlich zu tun hat. Weil die Menschen in der Region Hamburg natürlich viele Informationen bekommen können von euch, für die sie eh schon bezahlt haben.
Also Vielfaltsverengung macht mir Sorgen. Und das macht mir vor allen Dingen da Sorge, wo es gar kein Hamburger Abendblatt mehr gibt. Wenn wir in bestimmte Regionen im Norden gehen und uns anschauen, wie sieht da eigentlich die Zeitungsversorgung aus, dann ist das düster. Ich habe durch meine Lebensgeschichte, ich habe ein riesiges Interesse daran, dass Zeitungen lebendig und vital bleiben. Mein Vater war fast 40 Jahre Zeitungsredakteur bei den Kieler Nachrichten. Das heißt, ich bin mit Zeitung aufgewachsen. Ich bin mit Redaktion aufgewachsen. Wenn ich ihn besuchte, dann waren da noch Meteure und Druckerschwärze. Das ist alles irgendwie, also vergangene Romantik. Und wenn wir über Vielfalt reden, dann glaube ich, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wir, der NDR, ein Interesse daran haben, dass es eine lebendige, plurale, vielstimmige Medienlandschaft bleibt. Und deshalb habe ich in den unterschiedlichen Funktionen, die ich sonst noch hatte, also im Aufsichtsrat der DPA, aber auch innerhalb der ARD immer dafür geworben, dass wir uns über solche Modelle mit Verlagen austauschen, wie man sich an unterschiedlichen Ecken und Enden gegenseitig helfen kann. Also beispielsweise wir mit unserem Bewegtbild, das wir Verlagen gerne zur Verfügung stellen, auch hinter deren Bezahlschranke. Oder der Frage, verlinken wir Exklusivgeschichten, die Zeitung haben und die wir in unseren Angeboten abbilden, auch hinter der Bezahlschranke von Verlagen und Tageszeitung. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir und diese Vielfaltsverengung ist ja ein Thema, das uns alle gemeinsam betrifft, dass wir ja auch mit ganz anderen Playern zu tun haben. Also mit großen amerikanischen Intermediären. Wenn man sich anschaut, Google, Amazon und Meta ziehen irgendwie weltweit die Hälfte aller Werbeeinnahmen ab, dann habe ich immer auch in Gesprächen mit dem BDZV, also dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, dafür geworben, dass wir nicht die falsche Tür bewachen, sondern dass wir uns klar machen, wo haben wir identische Interessen und wo können wir uns vernetzen. Und wir machen ja auch Recherchen gemeinsam mit anderen Zeitungen, nicht nur mit dem WDR und der Süddeutschen. Und ich finde, da braucht es auch nochmal in den nächsten Jahren einen Schub. Und ich jedenfalls habe in den vergangenen Jahren immer versucht, an dieser Stelle auch diesen Vielfaltsgedanken von Qualitätsmedien, und dazu gehören Regionalzeitungen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, groß und lebendig zu halten.
Ich glaube tatsächlich, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, kann man das Problem gar nicht lösen, weil es wie folgt aussieht. Ihr müsst im Internet, egal was ihr anbietet, dafür kein Geld nehmen, weil es schon bezahlt ist. Und die Regionalmedien müssen Geld nehmen, weil sie sonst keine Einnahmequellen haben. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, also die eine Variante wäre zu sagen, irgendwie die öffentlich-rechtlichen Anstalten dürfen möglichst wenig Texte veröffentlichen. Das mag in den vergangenen Jahren, wäre das ein probates Mittel gewesen. Jetzt aber in einer Zeit, wo wir darauf zusteuern, dass ja mindestens wahrscheinlich 2/3 aller Informationen über Bewegtbild oder über Audio genommen wird, ist natürlich Quatsch zu sagen, Achtung, lieber öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ihr dürft kein Audio und kein Bewegtbild machen. Ich sehe da gar keine Chance, aber ich befürchte aber, dass es so sein wird, wie es jetzt hier in Hamburg ist, dass es am Ende den großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, also und vielleicht noch eine Regionalmarke, die übrig bleibt, was dann natürlich zu einer schwierigen Situation führt. Ich habe die Diskussion vor, das ist schon ein bisschen her, mit Peter Tschentscher mal gehabt, dem Bürgermeister, der sich sagte irgendwie der NDR hat mich jetzt fast in der Hand, weil wenn die was über mich berichten, erscheint auf 4-5 verschiedenen Abspielformen, ne? Also so, und ich kann dagegen fast gar nichts mehr machen. Das war einerseits aus seiner Sicht, glaube ich, eine bedrohliche Perspektive, andererseits ja auch ein Kompliment für euch, weil sonst euch ja immer nachgesagt wird, also pass auf, ihr seid, ne, von den Kritikern, ihr seid eigentlich ein Staatsmedium. Aber die Befürchtung, dass sozusagen die Berichterstattung in irgendeiner Form einseitig oder mit, nehmen wir NDR und Hamburger Abendblatt, zweiseitig wird, ist natürlich eine, du hast es gesagt, zu Recht, die uns natürlich allen nicht gut tut. Wenn man den Eindruck hat, die kungeln das untereinander. Und dann ist auch die Frage, wenn man dann noch zusammenarbeitet, was vernünftig ist, was der NDR auch mit dem Abendblatt macht zum Beispiel und umgekehrt. Aber auch da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht den Eindruck bekommt, da draußen bei den Leserinnen und Lesern, Hörern und Hörern, Zuschauern und Zuschauern, dass die denken, guck mal, am Ende ist es doch eins und dasselbe. Also ein Problem, was ich sehe nicht, wie man das auflösen kann.
Also ich glaube, dass wir uns zunächst mal darauf besinnen müssen, dass wir gemeinsam eine Aufgabe haben, nämlich eine demokratische Gesellschaft mit geprüften Informationen zu versorgen, die dazu führt, dass Menschen in ihrem Abstimmungsverhalten besser informiert sind, weniger erregt und entscheidungsfähiger. Mhm. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und ich würde das mit mannigfaltigen Fragezeichen versehen, wenn wir auf all das schauen, was sich um uns herum in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und ich glaube, wenn wir diesen gemeinsamen demokratischen Gedanken, und der hat ja ganz viel zu tun auch mit einer gewachsenen Vielfalt und mit dem, was wir ein ausgefülltes Meinungsspektrum nennen, wenn wir diesen Gedanken als etwas Gemeinsames begreifen, dann würden wir am Ende vielleicht mit dem Ansatz, wir sitzen in einem Boot, weiterkommen, als wenn man jetzt, wie in unserem Fall, nochmal Zeichen auszählt und sagt, wie viel macht ihr denn da am Text im Netz? Du hast es beschrieben, diese Anmutung, die wir in unseren Online-Angeboten und auch in unseren Apps haben, hat sich in den vergangenen Jahren total verändert. Also Bewegtbild ist insbesondere für Jüngere schon eine Art Goldstandard geworden. Mhm. Und wir haben so schöne Beispiele bei der Tagesschau, die erzähle ich immer gerne. Wir haben inzwischen fast 5 Millionen Menschen, die der Tagesschau auf Insta folgen, ein Bewegtbildangebot folgen. 1,8 Millionen Menschen, die auf TikTok die Tagesschau nutzen. Und die sind im Durchschnitt Mitte 20. Das heißt, wir erreichen über Ausspielwege Zielgruppen, die wir ja mit unseren linearen Angeboten und ihr möglicherweise auch mit eurem Zeitungsangebot nicht mehr erreicht. Und deshalb gehen wir ja auch andere Wege. Und ich glaube, dieser Kerngedanke, der muss irgendwie uns allen gemeinsam nochmal präsent sein.
Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube sozusagen, was der Schenscher sich dabei dachte, ist natürlich die Worst Case aus seiner Sicht, dass er eines Tages eine Pressekonferenz macht und der Raum ist voll. Und da meldet sich der Erste und sagt, guten Tag, ich bin von der Tagesschau. Und der Zweite sagt, ich bin übrigens von NDR 90,3. Und der Dritte sagt, hallo, ich bin vom Hamburg-Journal. Vielleicht kommen die noch. Und der Vierte sagt, und ich bin von NDR Info. Und dann guckt er da in den Raum und sagt, das klingt jetzt nach totaler Vielfalt, aber das ist ja alles NDR. Und dann ist vielleicht noch Phoenix dabei. Und ich auf dem Weg, das muss man ja zugeben, in Hamburg sind wir tatsächlich auf dem Weg. Und das ist, ich weiß gar nicht, dass dafür, jeder versucht ja sein Bestes zu machen, dafür könnt ihr nichts. Aber die Frage ist, wie hält man so eine Entwicklung auf? Weil sie nicht dazu beitragen wird wahrscheinlich, dass die Glaubwürdigkeit steigt und weil die Macht dann auch von jemandem, der zum Beispiel Intendant des NDR ist, ganz schön groß wird.
Also ich will erstmal mit der Legende aufräumen, dass wir dann noch zu fünft oder sechs sind.
Könnte aber sein, es könnte sein, ne?
Ja, das ist aber nicht mehr so. Das war vielleicht mal so vor vielen Jahren, aber wir haben heute schon, auch wenn es um crossmediales Arbeiten geht und um die Verteilung von Bild und Ton, haben wir schon ganz gute Workflows.
Trotzdem sitzt im Zweifel einer und es wird ausgespielt bei der Tagesschau, in den Tagesthemen. NDR 90,3, Hamburg-Journal, theoretisch, ja. NDR Info. Also du denkst, boah, das sind 5, 6 Medien, ja, genau. auch wenn es nur eine Person macht. Das, ne?
Ja. Weil wir, der Norddeutsche Rundfunk, ein Massenmedium sind.
Ja, genau.
Und wir erreichen mit dem NDR Fernsehen jeden Tag 7, 8 Millionen Menschen. Wir erreichen mit unseren Radioprogrammen 6, 7 Millionen Menschen. Wir erreichen mit dem Ersten 22 Millionen Menschen. Ja, wir sind ein Massenmedium. Ja. Und wir werden in hohem Maße genutzt von Menschen unterschiedlicher Altersprovenienz. Und zwar nicht mehr nur im Radio und im Fernsehen, sondern eben auch über Online, über die Mediathek, die Audiothek, über Webs, über Apps. Und all das führt natürlich dazu, dass wir schon, auch wenn wir die ARD betrachten, dass wir schon ein großer, bedeutender Anbieter sind. Aber wir sind in uns ja wahnsinnig plural. Und ich meine, das erleben wir ja auch immer wieder in Diskussionen, wenn wir große redaktionelle Entscheidungen treffen, machen wir dies weiter, machen wir das weiter. Und ich finde diese Vielfalt, also diese pralle Pluralität, die wir da in unseren Häusern haben, die ist, finde ich, auch ein ganz gutes Gegenmittel gegen das, was der erste Bürgermeister Hamburgs beschrieben hat. Wir gehen nicht wie die Herde immer nur in eine Richtung, sondern wir sind auch schon in uns selbst und aus uns selbst heraus sehr unterschiedlich.
Aber wahrscheinlich ist es trotzdem kein Trost, wenn man sagen muss, die anderen sind nicht mehr da. Also in Hamburg sind, also man sieht das ja, wenn man heute auf eine Pressekonferenz in Hamburg geht, da denkt man so, okay, das war früher ein Ereignis. Und heute, ja, der NDR kommt vielleicht noch, NDR Hamburg Journal oder was ich, 90,3 kommt noch und dann endet das. Und die Frage ist natürlich diese, du hast es beschrieben, ihr werdet immer erfolgreicher, weil natürlich auch die Suchmaschinen, die großen, belohnen, ja, also je mehr Menschen etwas konsumieren, desto mehr Menschen wird dieses empfohlen und so. Wie gesagt, ich stehe da und sage, ich weiß auch nicht, wie man das ändern soll.
Wir verlieren übrigens in der Linearität schon
klar.
Reichweite.
Na klar.
Ja, und wir kompensieren nicht alles durch neue Angebote.
Trotzdem ist ja das Erstaunliche, das erzählen ja immer auch alle. Und trotzdem ist ja, dass selbst Influencer sagen, wenn ich irgendwo ins Fernsehen kommen kann zu Maischberger oder zu Maybrit Illner oder zu Karin Mioska, das ist das, was mir den Push gibt. Und wenn du mit Autoren sprichst, die wollen wohin? Aufs rote Sofa von das. Weil nichts mehr Bücher verkauft als ein Auftritt im roten Sofa von das. Das heißt sozusagen, wenn man heute guckt, die Macht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist meine These, war noch nie so groß, weil du es beschrieben hast, weil ihr so viele Menschen erreicht wie noch nie und ihr erreicht sogar die Jüngeren, mit denen die klassischen Verlage zum Beispiel Schwierigkeiten haben.
Wir müssen sie aber auch erreichen, weil wenn wir sie nicht mehr erreichen, wird uns irgendwann die Frage gestellt werden von Jüngeren, wofür zahlen wir eigentlich Rundfunkbeitrag? Mhm. Und dieser Aspekt der Beitragslegitimität, der ist natürlich auch total wichtig, weil ich habe immer so Situationen, bei denen ich denke, ja, wir machen das jetzt echt erfolgreich über andere Angebotslinien. Und dann frage ich bei jüngeren Leuten, wenn ich mit denen diskutiere, mal nach, die Doku, die ihr da jetzt gesehen habt, bei YouTube oder irgendwo anders, von wem war die denn? Und ich weiß, sie war vom NDR. Mhm. Dann gucken die mich an und sagen, die war von YouTube.
Mhm, klar.
Nee, die war nicht von YouTube. Die war vom NDR. Aber allein diesen Transfer hinzubekommen, allen klarzumachen, dafür zahlt ihr Rundfunkbeitrag. Das haben wir produziert. Das geht nur auf einen anderen Ausspielweg als unseren eigenen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und deshalb versuchen wir ja auch, unsere Mediathek und unsere Audiothek so stark zu machen wie irgend möglich. Mhm. Aber ganz ohne andere Anbieter geht's eben noch nicht. Beispiel Instagram.
Du hast gesagt in dem Fragebogen, den ich mal einschicke, hast einen schönen Satz zum Schluss geschrieben, was du immer schon mal sagen wolltest. Und den Satz kennt man, aber er ist halt so wahr. Und ich würde noch am Ende mit dir darüber sprechen. Alles hat seine Zeit. Und ich würde dich gerne fragen, du wusstest halt, dass du diese 5 oder 6 Jahre als Intendant hast. War das eigentlich gut, das zu wissen? War das gut zu wissen, dass das ist jetzt diese 6 Jahre, habe ich jetzt noch an der Spitze? Das ist eine überschaubare Zeit. Das sind nicht 14 Jahre. Ich glaube, Joost Ploeg war wahrscheinlich noch länger im Amt oder so. Weil man sich ja immer fragt, woher weiß man, wie lange es gut ist, dass man an der Spitze eines solchen Unternehmens steht?
Tja, gute Frage. Also ich habe damals, das war jetzt vor gut 6 Jahren, als die Frage war, wollen und können Sie das machen? Ich habe damals 2, 3 Dinge im Kopf gehabt, die mir wichtig waren in der Umsetzung. Das war zum einen starkes journalistisches Profil. Das war zum anderen Weichenstellung für eine Crossmedialität und einen Transformationsprozess, den ja alle Medien irgendwie auch gerade im Begriff sind oder schon hinter sich haben, zu gewährleisten und abzuleisten. Und dann kamen so ein paar Dinge dazwischen, die nicht geplant waren. Corona, das war schwierig, ja, weil wir die ganze Veränderung auch mit den Programmdirektionen im Fernsehen und im Radio und der Verschmelzung eigentlich kommunikativ in eine Zeit gepackt hatten, in der kaum jemand im Haus war. Mhm. Und das ist natürlich für Veränderungsprozesse echt schwierig, wenn du sie ausschließlich über Teams schalten oder Ähnliches kommuniziert und transportiert. Dann habe ich die Frage schon erwähnt mit mit den 300 Millionen, weil dahinter ja auch irgendwie etwas steckte, was jetzt keine Verheißung ist, also eine Zumutung. Ja, kommt ein Intendant, sagt, wir müssen jetzt erstmal Geld sparen. Und wo sind eigentlich die Vorteile? Und dass man sagt, die Vorteile werden erst greifen, wenn wir aus dieser Phase raus sind und uns finanziell so konsolidiert haben, dass wir wieder auch Beinfreiheit haben und handlungsfähig sind. Und all diese Dinge, die kann man ja nicht planen, wenn man an der Spitze eines Hauses ist. Die kommen dann. Das sind dann so Ereignisse, die auf keinem Zettel standen, die man sich irgendwie vorgenommen hat. Ob das jetzt anders wäre, wenn ich nochmal 6 Jahre hätte, das vermag ich gar nicht zu sagen. Aber ich habe damals, als ich anfing, habe ich diese 6 Jahre und irgendwie auch die Klarheit, am Ende dieser Zeit wird dann Schluss sein, weil ich dann auch schon jenseits des gesetzlichen Renteneintrittsalters bin. Ich habe eigentlich immer darauf gesetzt, dass ich diese 6 Jahre bestmöglich und so intelligent und strategisch sinnvoll wie nur irgend denkbar fülle. Mhm. Und das ist in einigen Bereichen ganz gut gelungen, in anderen Bereichen sind Dinge dazwischen gekommen und wir hatten ja auch noch eine veritable AD-Krise. Ja. Die in diese Zeit kam und auch das hat uns ja nochmal durchgeschüttet.
War das, ich komme gleich zu der Frage, was eigentlich das Allerschönste war in dieser Zeit. War das Allerschlechteste, die Krise, die ihr beim NDR hattet, als es um Führungsmethoden ging, als du dann feststellen musst, da gibt's offensichtlich Kolleginnen, Kollegen, die nicht so führen, wie du dir das vorgestellt hast?
Also die beiden Geschehnisse, die du ansprichst, waren ja Ereignisse in 2 Landesfunkhäusern, in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Mir ist im Verlaufe dieser Zeit klar geworden, dass wir dieses Problem einmal grundlegend angehen müssen. Ich habe deshalb damals den ehemaligen Diakoniechef hier in Hamburg, Stefan Reimers, gebeten, diese sogenannte Klimastudie, Klimaaufarbeitung zu machen und mal zu schauen, wie ist eigentlich die Befindlichkeit jenseits dieser beiden Landesfunkhäuser. Und wir haben dann das Ergebnis bekommen. Das war auch kein leichter Tag, als er das vorstellte. Und ich habe gedacht, das ist jetzt etwas, was du auch in deiner Amtszeit erlebst. Und jetzt wird es darauf ankommen, was du aus diesem Erlebten machst. Und dass du daraus was Vernünftiges machst, was auch einen Aufbruch bedeutet und eine Veränderung. Und das hat ja jedenfalls für mich in hohem Maße auch dazu geführt, dass wir beispielsweise gesagt haben, wenn wir jetzt uns mit Führungsprinzipien, mit Führungsfeedback, mit Generationen miteinander, mit Fehlerkultur beschäftigen, dann macht das jetzt nicht federführend die Leitung, sondern das macht jetzt eine vom Haus gewählte Truppe in einem Kulturkreis und die setzt Kompetenzzentren ein. Also wir drehen im Grunde dieses Prinzip von Top-Down um und machen mal Bottom-Up. Und ich habe auch allen signalisiert, ich meine das ernst, weil das ein NDR ist, den ich nicht möchte, der so viel Misstrauen hat, der so viel auch ja irgendwie verschwiemelte Kritik äußert. Ich finde, für ein gutes Haus spricht immer, wenn man Kritik auch offen aussprechen kann, wenn man darüber diskutieren kann. Und zwar in dem gemeinsamen Verständnis, dass die Dinge dann danach besser werden und nicht schlechter.
Schönste? Gibt es sowas wie den schönsten Moment, das schönste Gespräch, die schönste Begegnung in diesen, ich glaube, für 40 Jahre kann man das nicht sagen. Vielleicht doch. Vielleicht sagst du, das ist so der Moment, wenn du jetzt am Freitag dann rausgehst und dann denkt man, was denkt man dann?
Ich bin voller Erinnerung, weil ich bin ja auch die allermeiste Zeit am Roten Baum gewesen.
Ja.
Und ich habe natürlich Erinnerungen an mich, als ich junger Nachrichtenredakteur war. Und ich habe wahnsinnig schöne Erinnerungen an die Zeit, als wir auf dem Weg waren, NDR Info zu machen. Das war 97, 98. Das war diese Grundüberlegung, schaffen wir es eigentlich im Norddeutschen Rundfunk, so ein Nachrichten- und Informationsradio zu machen? Und ich weiß noch, wie schwierig und sperrig das am Anfang war, weil man natürlich auch weite Sendeflächen Menschen wegnahm, die dort ganz andere Dinge getan hatten. Dazu gehört ganz sicher auch, dass wir aus unserem Online-Angebot, für das ich lange zuständig war, wirklich ein starkes norddeutsches Angebot gemacht haben, ndr.de. Die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Orchester, der Deutsche Radiopreis in Hamburg.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du das sagst, weil wenn es etwas gibt, was mit dir für immer verbunden sein wird, wenn ich das so sagen will, ist der Deutsche Radiopreis.
Das könnte sein.
Es war deine Idee, oder?
Ja, es war die Idee, aber die schaffst du natürlich nur mit anderen, weil dafür brauchst du eine ganze Branche. Du kannst die Idee haben, aber du musst ganz viele davon überzeugen. Und das haben wir dann ja gemacht, die AD überzeugt und die Kolleginnen und Kollegen der Privatradios überzeugt. Wir haben irgendwie Grimme überzeugt, mitzumachen. Wir haben die Freie und Hansestadt Hamburg überzeugt.
Ihr habt Robbie Williams überzeugt,
der war zum Beispiel. Ja, wir haben Robbie Williams überzeugt, der Barbara Schöneberger dann den Bauch. Ja, haben wir alles gemacht. Auch großartig, wir waren zweimal in der Elfi. Also, wenn das bleibt, wäre toll. Und die Zeichen stehen ja gut, dass es bleibt, weil wir sind jetzt irgendwie seit 1,5 Jahrzehnten mit dem Radiopreis unterwegs. Er ist immer noch in Hamburg, er ist eine große Veranstaltung, hat immer noch ein breites Renommee. Und mir war damals wichtig, dass wir diese Branche, also dieses Genre Radio, dem ich so verbunden bin, dass wir dem jedenfalls einmal im Jahr so eine Bühne bieten, die auch nach Bühne aussieht und nicht irgendwie nach Hinterhoftheater. Und das ist uns gelungen, ja. Und das ist auch ein sehr schöner Moment. Der erste Radiopreis war stark und der 10. auch, an den erinnere ich mich gut. Das war der letzte, für den ich verantwortlich war, 2019.
Wirst du auf Lebenszeit eingeladen dazu? Erwartest du das?
Also ich gehe davon aus, ja.
Ich wünsche dir alles Gute für die Zeit danach. Hast du aus deiner Sicht genug gearbeitet oder wirst du noch mal irgendwie arbeiten? Also arbeiten ist für mich immer was, womit man dann auch Geld verdient.
Ich werde jetzt ein bisschen vom Spielfeldrand ausgucken, was die Medienbranche macht. Aber wenn du raus bist, bist du raus. Und dann,
hast du das Gefühl, dass es dir fehlen wird?
Es werden sicher Dinge fehlen, ja.
Okay.
Das ahne ich. Und es werden, das ahne ich auch, sicher Dinge geben, die ich nicht vermissen werde.
Ja.
Das ahne ich beides. Aber was das eine und was das andere sein wird, kann ich dir noch nicht genau sagen. Aber ich habe mir jedenfalls vorgenommen, dass ich das, was ich so ehrenamtlich mache, im Bereich der Diakonie oder bei Stiftung, dass ich das weitermache. Und dass ich dann so ein paar Monate mal sacken lasse und schaue, wozu ich auf Strecke noch Lust habe. Und vielleicht ist ja noch irgendwas dabei, was auch mit Medien zu tun hat. Aber dieses Gefühl zu haben, dass ich jetzt nicht mehr jeden Morgen an den roten Baum gehe, das ist etwas, was ich, glaube ich, auch erstmal mit mir selbst lernen muss. Ich freue mich drauf, bin auch gespannt darauf und werde dir mal in einem Jahr sagen, ob es gelungen ist oder nicht.
Viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.